Und die Franzi hat nämlich gerade auf Aufnahme gedrückt.
Verrat das doch nicht.
Dann kann es also losgehen.
Ich wollte hier einen heimlichen Start fahren.
Das ist dir nicht gelungen, Franzi.
Nee, Christian kriegt alles mit.
Alles verraten jetzt schon.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Grüßt euch, willkommen zurück bei Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Es ist endlich wieder Dienstag und wir sind wieder on air. Mein Name ist Franzi und ich bin Redakteurin hier im Team.
Und ich bin der Christian, Polizeihauptkommissar und für den Bereich Social Media hier zuständig. Und ihr habt es an meinem Titel schon gemerkt, Polizeihauptkommissar. Das heißt, ich habe studiert bei der Polizei Sachsen an unserer eigenen Hochschule. Wir haben daneben für die Ausbildung noch unsere Fachschulen.
Und das heißt eben auch, wir haben besondere Fächer und besondere Menschen, die ihr Know-how an angehende Polizistinnen und Polizisten weitergeben. Unser heutiger Gast bringt wahnsinnig viel polizeiliche Erfahrung mit, denn er leitet den Bereich Kriminalwissenschaften an unserer Hochschule.
Und ich kann mich an diesem Bereich während des Studiums noch erinnern und deswegen haben wir eingeladen, meinen ehemaligen Lehrer Thorsten. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Hallo an euch beide, ja.
Hallöchen.
Und Thorsten, bevor es losgeht, dass wir jetzt nicht deine ganze Biografie, die wahnsinnig umfangreich ist, runterrattern müssen, lassen wir das ganz kurz aus dem Off für uns zusammenfassen.
Was verrät ein Tatort? Welche Ermittlungsansätze habe ich? Und wie kläre ich Verbrechen auf? Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt Thorsten Madlung, Studentinnen und Studenten an der Hochschule der Sächsischen Polizei. Dort unterrichtet er seit 2010 als Dozent. Seit 2018 leitet er den Bereich der Kriminalwissenschaften. Seine Karriere bei der Polizei begann er 1982 mit einer Ausbildung in Berlin, war dort unter anderem auch im Streifendienst tätig. Kurze Zeit später wechselte er zur Kriminalpolizei in Sachsen. Er studierte Kriminalistik in Berlin, arbeitete anschließend bei der Polizei Sachsen im Bereich der schweren Kriminalität und auch als Fachlehrer für Kriminalistik. 1997 machte er seinen Master in Kriminalistik und wurde damit zum Kriminalrat. Danach übernahm er verschiedenste Leitungsaufgaben, beispielsweise im Landespolizeipräsidium. Im Jahr 2003 kam er zu seiner jetzigen Passion. Zunächst die Fortbildung von Kolleginnen und Kollegen und später die Ausbildung angehender Kommissarinnen und Kommissare an der Polizeihochschule in Rothenburg.
Thorsten, wir haben jetzt deinen Lebenslauf gehört. Du hast im Streifendienst angefangen in Berlin. Hättest du denn damals oder jemals gedacht, dass du mal als Dozent endest?
Also das hätte ich damals nicht gedacht. Die Zeit im Streifendienst hat mich unwahrscheinlich geprägt, auch heute noch so in einer Großstadt als junger Mensch zu arbeiten. Aber das hätte ich nicht gedacht.
Okay.
Und jetzt bist du Studienbereichsleiter für Kriminalwissenschaften, Thorsten. Und ich lese aber auch öfter mal Kriminalistik, Kriminologie. Kannst du kurz den Unterschied erklären? Also ich wüsste da jetzt nichts mit anzufangen.
Ich fange mal so an. Die Kriminalistik ist die Wissenschaft von denjenigen, die die Ermittlungen durchführen. Das heißt, die, die die Spuren suchen, die die Spuren auswerten, die die Vernehmungen durchführen, die den Vorgang, den, wir sagen, kriminalistisch relevanten Sachverhalt dann auch bearbeiten. Das ist das, was man auch aus den Filmen kennt, die klassischen Ermittler. Die Kriminologie und die Kriminologen sind die, die uns die, das ist sozusagen die Sozialwissenschaft um die Kriminalistik herum, die uns die Erkenntnisse bringen der Phänomenologie, das heißt, wie zeigt sich eine Straftat oder eine Serie oder auch, was sind die Ursachen der Kriminalität. Also das sind Sozialwissenschaftler, die uns eine Menge von Wissen geben, welche uns dann für die Ermittlungen helfen. Und die Kriminalwissenschaften, das ist die Klammerwissenschaft, die sowohl die Kriminalistik als auch die Kriminologie vereinigt.
Und das alles sozusagen hast du immer im Blick als Leiter für diesen Fach.
Also ich bin der Fachkoordinator für das gesamte Studium für die Kriminalwissenschaften. Und in meinem Bereich sind wir momentan 9 Kolleginnen und Kollegen. Ich habe einen Kriminologen, ich habe 3 Kriminaltechniker und dann noch 5 Kriminaltaktiker. Und in diese Bereiche gliedert sich dann auch mein Studienbereich, den du vorhin angesprochen hast.
Du siehst, Franzi, so ein Verbrechen aufzuklären ist gar nicht so einfach. Das ist nicht mal mit hinfahren und ein bisschen Fingerabdrücke nehmen, sondern da gehört noch viel mehr dazu.
Jetzt reden wir natürlich hier im Podcast, ne? Das heißt, wir bewegen uns nur auf dem gesprochenen Wort, aber ist es bei dir in den Vorlesungen dann auch nur wie so ein Vortrag oder ja, hast du auch praktischen Bezug mit dabei? Machst du das irgendwie ein bisschen erlebbarer dann?
Ja. Ich versuche schon sehr viele Beispiele einzubringen und das muss ich sagen, das gelingt mir auch sehr oft, aber es kommen natürlich auch Fragen von den Studierenden, wenn ich es mal vergesse, wenn ich mal jetzt zu sehr in die Theorie, in die Wissenschaftlichkeit abdrifte, dann melden die sich schon, okay, und sagen, können Sie mir das nochmal erklären? Haben Sie da ein Beispiel dafür? Und deswegen muss ich sagen, sind die Vorlesungen schon auch sehr von vielen Beispielen auch geprägt.
Ich erinnere mich an den Unterricht, ich glaube, das war sogar die erste Unterrichtseinheit, Thorsten, bei dir. Das ist so ein Beispiel für diesen interaktiven Unterricht, denn du hast damals angefangen mit so einer Black Story. Franzi, kennst du Black Stories?
Nee.
Das ist okay.
Wie kann man das denn ganz kurz beschreiben? Das ist so ein, man wirft, Thorsten hatte damals so einen Satz in den Raum geworfen in unserem Klassenkurs. Ich meine, es war wie Carl ist gestorben und wir sollten dann durch Fragen herausfinden, was ist denn passiert. Ich kann vorwegnehmen, am Ende kam heraus, Carl war, glaube ich, eine Maus und es war am Ende gar kein richtiges Verbrechen, sondern die ist einfach nur an Altersschwäche die Maus gestorben. Aber das durch viele Fragen herauszufinden, hat halt den Unterricht belebt. Ne?
Das war die Frage oder der Sachverhalt, Carl starb, als der Mann aufhörte zu reden.
Oder sowas, ja, irgendwie.
Genau. Und das ist genau die Methodik, die die Kriminalwissenschaft auch nutzt. Also du hast einen Ausgangssachverhalt und du machst dir Gedanken, was passiert ist. Und du fragst dann, also das ist dann die Versionsbildung. Du sagst dann, okay, wie kann der Täter dort reingekommen sein? Wie kann das passiert sein? Und diese Fragen habe ich euch dann damals auch gestellt. Genau. Oder das heißt, ich habe euch gesagt, stellt mir die Fragen und ich gebe euch das Ermittlungsergebnis. Mhm. Ja, und so sind wir dann spielerisch in den Sachverhalt eingestiegen. Und genau das macht auch die Kriminalwissenschaft, eben nur auf wissenschaftlicher Basis mit den Methoden, die ich dann auch unterrichte und auch bei euch unterrichtet habe.
Gibt es dann aber dann im Unterricht auch Sachen, wo du von deinen Erfahrungen zehrst, die halt jetzt schwieriger zu behandeln oder traumatischer sind?
Die Kriminalwissenschaft oder die Kriminalistik, die Sachbearbeitung draußen, ist jetzt nicht nur Zuckerlecken, muss man sagen. Also du hast mit vielen Momenten zu tun, die dich berühren, die dich auch prägen. Du legst also sehr viel auch, ich sag mal, traumatische Ereignisse in dir ab. Ne? Das muss man wissen, wenn man sich dafür entscheidet, für diesen Beruf. Ich sage meinen Studierenden dann immer, ein Schiff geht nicht von der Menge Wasser unter, was es umgibt, sondern von der Menge, die es in sich hineinlässt. Mhm. Und das steht sinnbildlich für das, was wir auch in der Polizei erleben.
Mhm. Die neuen Kolleginnen und Kollegen, die du in deinen Vorlesungen vorbereitest, die nimmst du auch mit in deine Fälle, die du erlebt hast und lässt sie daran teilhaben. Ist das auch für dich so ein Stück weit diese Fälle ablegen?
Das ist auch ein Stück weit Aufarbeitung. Also ich habe gemerkt, dass ich durch das viele Reden über die Dinge, die ich auch erlebt habe, auch ein Stück weit Stabilität erlangt habe. Und je mehr ich drüber rede, desto mehr ist der Fall auch abgelegt für mich und beschäftigt mich nicht mehr so. Es gibt viele Fälle, die sind nach wie vor da, das gehört aber auch irgendwo dazu. Aber genau das Reden darüber, das ist das, was das Problem, was dahinter stehen könnte, kompensiert.
Und das wiederum bereitet dann auch die Studierenden vor auf die Zukunft, oder?
Naja, ich denke schon, dass viele drüber nachdenken, was ich sage, nicht nur was der kriminalistische Bereich angeht. Es gibt ja auch andere Bereiche, die traumatisierend sind. Wenn ich nur mal an den verkehrspolizeilichen Bereich denke, bei Verkehrsunfällen dann mit frisch Verletzten umgehen zu müssen oder auch in Einsatzlagen mit Pöbelung oder auch mit Angriffen, das muss man alles kompensieren können. Und ich denke schon, dass die Studierenden an der Stelle besonders zuhören und auch die Erfahrungen, die ich dann rüberbringe, auch für sich dann annehmen.
Jetzt ist es ja trotzdem, auch wenn du das versuchst, praktisch zu gestalten, wir haben es gerade schon gesagt, viel reden, weil das einfach hilft, vermisst du aber manchmal dieses praktische, Streifendienst-Tätigkeits-Rumfahren?
Oder Kripo.
Kripo.
Wenn ich ganz ehrlich bin, sage ich, nein, vermisse ich nicht. Aber für mich war das eine absolut prägende Zeit. Also auch eine schöne Zeit, sowohl im Streifendienst als auch in den Ermittlungen und dann auch als Leiter des Dezernates. Das möchte ich keinesfalls missen, habe aber jetzt mit dieser Tätigkeit so eine Freude, so eine Motivation, so einen Spaß, dass dieser Gedanke, dass ich es vermisse, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
Was ist es denn genau, was dir jetzt an der Aufgabe so viel Spaß macht?
Weißt du, es ist so, du gehst, wenn du in eine Lehrveranstaltung reingehst, ich spüre immer noch eine Aufregung im Vorfeld. Das pusht mich dann auch entsprechend, Leistungen abzuliefern, weil diese Aufregung kommt dadurch, weil ich nicht genau weiß, was mich erwartet. Mhm. Ja? Ich kann eine Vorlesung 9-mal halten und die ist 9-mal verschieden, weil die Studierenden anders reagieren. Und die Freude ist es einfach, vorne zu stehen und in die Gesichter zu gucken und zu sehen, oh, du hast hier wirklich eine schwierige Materie rübergebracht und die Augen sind klar, sie haben es verstanden. Und diese Herausforderung und auch dieses, dieses Gewinnbringende, dann zu sehen, wie sich die Studierenden verändern, wie ich sie prägen kann, das ist so toll. Das habe ich draußen so nicht erleben können und deswegen ist auch diese Arbeit für mich so bereichernd und ich bin so froh, dass ich das auch so machen kann.
Man merkt auch so ein bisschen, dass du da stolz drauf bist. Das ist ja so ein Feeling, also, was ich gerade habe.
Ja, schon. Und ich habe jetzt schon viele Jahrgänge dann auch betreut, dich ja auch. Du liegst ja auch schon ein paar Jahre zurück.
Ganzes Stückchen.
Ja. Und ich kann mich noch an viele erinnern, die so in den ersten Jahrgängen, so im 17., 18., 19. Jahrgang waren. Und das ist auch so eine prägende Zeit für mich gewesen, wo ich mich selber auch sortiert habe und wo ich auch viele Methoden probiert habe. Und ich merke, dass diese Methodenverfeinerung, insbesondere schwierige Probleme rüberzubringen und die auch verständlich rüberzubringen, die hat sich immer mehr optimiert. Mhm. Und ich merke, dass ich jetzt Dinge vielleicht auch ganz anders beschreibe, als ich es zum Beispiel bei euch gemacht habe. Mhm. Auch viel schwierigere Sachen noch, weil ich bin auch ständig am Lernen. Ich habe ständig neue Fälle, die ich einbringe. Ich suche auch nach Fällen, die nicht nur in Sachsen liegen, sondern auch in anderen Ländern liegen. Und gerade über die Betreuung von Studierenden, auch über das wissenschaftliche Arbeiten, also bei Bachelorarbeiten, da werden wir auch oder machen wir auch Fälle auf, die international bekannt sind, wie zum Beispiel Natascha Kampusch, der Fall, oder auch der Mord an Jakob von Metzler. Und so eine Dinge arbeiten wir dann auch im Studium auf.
Zu Jakob von Metzler, der Vorwurf war dort quasi, es wurde ein Kind entführt und der Polizist hat gespürt, dass der Täter weiß, wo das Kind ist und hat es aber nicht verraten, der Täter, und hat dann angefangen, ihn zu foltern. Und unter der Folter hat er dann, glaube ich, gesagt, wo das Kind ist. Also,
und da ist ja keine Folter passiert, es war eine Androhung der Folter, ne? Also natürlich auch verboten, gar keine Frage. Und unter dieser Androhung hat dann der Täter, der Tatverdächtige damals, hat gestanden, wo er das Kind abgelegt hat. Und ja, aber er hat es schon getötet. Das war dann schon 3 Tage vorher getötet.
Okay, also leider zu spät.
Oh, Franzi, heute kriege ich sogar mal Gänsehaut jetzt.
Sonst bin ich immer diejenige, die hier mit Gänsehaut sind.
Ja, ich kann nur einen nachlegen. Also ich habe im 19. Studienjahrgang 3 Studentinnen gehabt, die haben sich einer ganz besonderen Aufgabe gestellt, den ungelösten Mordfall noch aus Zeiten der DDR, 1987, der Mord an Heike Wunderlich.
Ah, das kennen wir. Klar, ja. Da haben wir mal einen VGJ-Artikel dazu gehabt.
Genau, den als Bachelorarbeit zu schreiben, zu sagen, zu analysieren, eine Fallanalyse zu machen, sagen, was ist gut gelaufen, wo hätte man noch mehr nachlegen können. Und ich habe den 3 Studentinnen gesagt, wollt ihr das wirklich machen? Ihr habt keinen Erfolg. Das heißt, ihr schreibt nur über einen ungelösten Fall. Und die haben sich so reingekniet und haben dadurch auch den Sachbearbeiter, der diesen Fall über Jahre schon betreut, so inspiriert, dass der war auch selbst motiviert, aber dass er dann noch weitere Spuren untersuchen lassen hat. Und ein halbes Jahr später wurde der Fall geklärt.
Ja. Wahnsinn.
Also es war total fantastisch und da muss ich sagen, da kriege ich auch Gänsehaut.
Ja, aber super spannend zu sehen, auch was man für eine Bandbreite dort quasi in Rothenburg bearbeiten kann. Ja. Mir fällt gerade noch spontan eine andere Frage ein, weil ich das gerade aktuell auf meinem Tisch habe. Ich betreue aktuell eine Bachelorarbeit als Zweitkorrektor. Jetzt hast du ja schon so viele Jahre Berufserfahrung. Kannst du über den Daumen peilen, wie viele Bachelorarbeiten du schon betreut hast?
Ja, das kann ich euch exakt sagen, exakt, weil ich sogar mich auf dem Weg zu euch darauf vorbereitet habe.
Als ob du gewusst hättest, dass wir das fragen werden.
Ja, manchmal kommt das so zusammen. Ne? Es sind exakt 155 Bachelorarbeiten. Oh, es sind darüber hinaus 5 externe, also die nicht polizeilich studiert haben bei uns, also aus anderen Hochschulen, zum Beispiel Hochschule Mittweida oder auch die Hochschule Görlitz-Zittau Kommunikation. Das geht.
Ah, okay.
Ja, die betreue ich auch. Und dann kommen noch 4 Diplomarbeiten und 6 Masterarbeiten dazu.
Mhm. Krass, ich kann jetzt sagen, es ist eine schon anstrengend, Franzi, weil du mal das machen möchtest.
Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben, das war auch anstrengend. Nee,
aber ich meine, das zu kontrollieren. Ich weiß, dass man die schreiben muss, das ist anstrengend, klar, aber dass man die dann noch kontrolliert, das ist nochmal so eine Sache für sich, merke ich gerade.
Da brauchst du einen Tag ungefähr dafür.
Ich bin jetzt schon mehrere Tage.
Okay. Vielleicht liest Christian einfach sehr langsam.
Es geht um das Thema Social Media dort und deswegen ist da die Kollegin auf mich zugekommen und da habe ich gesagt, natürlich mache ich das gerne. Ja. Kannst du dich an die spannendste Arbeit erinnern unter diesen hunderten
Absolut spannend war die Aufarbeitung der Vernehmungssituation in dem Sachverhalt Jakob von Metzler, mhm. wo die Vorwürfe der Folter hochkamen. Wir haben es geschafft, mit den Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt das gesamte Vernehmungsmaterial im Original zu bekommen mhm. und das in der Bachelorarbeit aufzuarbeiten. Das ist eine Sache gewesen. Vorhin hatte ich Natascha Kampusch mhm. angesprochen, die Kollegin war in Österreich 4 Wochen, hat vor Ort recherchiert. Momentan habe ich eine ganz tolle Arbeit eines Wegzeitdiagramms, eines elektronischen. Das hat ein Student entwickelt. Mhm. Und ich will das dann auch streuen in die in den gesamten Freistaat Sachsen oder auch in andere Bundesländer, sodass man die Arbeit, das ist ja ein Planungshilfsmittel, mhm. wo man Wegzeitverhältnisse aus Straftaten darstellt, und das kann man dort in Sekundenschnelle machen, in einer unwahrscheinlichen, tollen Übersicht. Da freue ich mich ganz besonders
drauf. Das heißt, das ist dann ein Mittel, um zu gucken, kann der Täter in dieser Zeit den Weg zum Tatort zurückgelegt haben oder sowas in diese Richtung?
Genau, das ist zum einen das. Ja. Zum anderen, du hast dann mehrere Bewegungen drin. Du hast zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, da fährt ein Bus in die Richtung AB, mhm. da fährt ein Auto in die Richtung BA, die kommen sich entgegen. An welcher Stelle haben die sich denn getroffen?
Ah, okay, krass.
Mhm. Ja, und du legst dann eine Tatort, eine Tatzeitlinie über Kreuz, die hast du dann vor dir liegen. Und in diesem Kreuzbereich guckst du dann, wer ist diesem Kreuzbereich ganz nahe gekommen, wer mhm. kann also Wahrnehmung gemacht haben.
Mhm. Auch als Zeuge.
Als Zeuge, mhm. also nicht nur als Tatverdächtiger, mhm. sondern auch als Zeuge.
Cool, dass sowas dort quasi gemacht wird.
Genau, und da hat sich ein Student hingestellt, hat eine Excel-Tabelle modifiziert, wunderbar, sehr übersichtlich, und das mhm. wird der Polizei
Excel
zugutekommen.
Ist die Rettung, wirklich, ich sag's dir, du kannst darin alles programmieren. Der berechnet dir alles.
Ja, aber super spannend zu sehen, auch was man für eine Bandbreite dort quasi in Rotenburg bearbeiten kann ja. zum Thema Bachelorarbeit. Also das geht ja von A bis Z quasi im Prinzip.
Genau.
Aber ich glaube, dieses von den Erfahrungen zehren, wie du hast ja unfassbar viele Fälle jetzt, wo du erzählen kannst aus dem Stegreif. Ich glaube, das ist ganz wichtig und wertvoll für die Kredibilität im Studium als Dozent. Ne? Also die Studenten wissen quasi, okay, der erzählt jetzt ja nicht nur, weil er das mal irgendwo gelernt hat, sondern du hast das wirklich gemacht.
Ja. Erlebt, genau. gefühlt.
Ja. Hat sich denn trotzdem, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, aber hat sich denn trotzdem jetzt im Vergleich zu der Polizeiarbeit früher, als du noch auf der Straße warst, für dich was geändert im Vergleich zu heute?
Ja, natürlich. Also zum einen verändern sich ja die technischen Methoden der Untersuchung. Das heißt, die Spuren, die wir vielleicht vor 20, 30 Jahren eher so im Makrobereich untersuchen konnten, haben wir heute die Möglichkeit, die auch im Mikrobereich zu untersuchen. Die Methoden verfeinern sich und dadurch auch die Möglichkeiten, Straftaten zu klären, auch ältere Fälle zu klären. Mhm. Da sind wir dann im Bereich Cold Cases. Ne? Wie gehen wir damit um? Auch dazu habe ich jetzt eine Bachelorarbeit, weil du fragtest vorhin, spannend, wo eine Studentin die Methoden von Untersuchung von Cold Cases in Hamburg recherchiert hat. Die sind da sehr gut aufgestellt, und diese Methoden hat sie jetzt in der Bachelorarbeit für sächsische Fälle mal angewandt und hat damit auch den Ermittlern Hinweise gegeben, wie man damit umgeht, also um Priorisierung, um zu gucken, wo lohnt es sich eventuell noch mal reinzugucken. Auch das ist absolut spannend. Mhm. Und um auf deine Frage zurückzukommen, die Methoden verändern sich, sowohl im technischen Bereich, also in der Kriminaltechnik, als auch die Möglichkeiten, die uns die Kriminologie bietet durch Studien, gerade Dunkelfeldstudien, ne, die durch die Kriminologie umgesetzt werden, die helfen uns, so einen Blick überhaupt in Straftatenvolumen oder auch in die Qualität von Straftaten zu bekommen, die uns sonst nicht zugänglich gemacht werden. Mhm. Ne, und da reinzugucken, das können wir als Kriminalisten nicht machen, dafür haben wir unsere Kriminologen, das ist ein Schatz, mit dem wir dann wiederum in der Kriminalistik umgehen können. Und sagen, diese Erfahrung aus dem Dunkelfeld wiederum zu nutzen fürs Hellfeld.
Und man sieht ja jetzt auch, dass zum Beispiel, du hast vorhin angedeutet, du betreust auch Bachelorarbeiten von anderen Hochschulen und Universitäten, dass es immer mehr gibt, die sich mit diesen Feldern, also nicht nur polizeiintern befassen, sondern auch extern, und dass es da immer mehr Hilfe gibt.
Genau, da hast du eine gute Brücke noch geschlagen. Das hätte ich jetzt
als fast. Als es gelernt hat.
Ja, ne? Als ob sie es gelernt hätte. Ich betreue momentan in der Bachelorarbeit zu Methoden der forensischen Informatik. Anfang der 90er Jahre wurde in Thüringen ein kleines Mädchen umgebracht. Sie wurde von der Teufelstalbrücke in den Abgrund gestoßen. Und Jetzt musste nachgewiesen werden, ob der Täter das Mädchen dort runtergestoßen hat, weil er angab, das Mädchen ist runtergefallen. Also es war ein Unfall. Ja.
Und das ist dann für die rechtliche Bewertung vor Gericht wichtig.
Genau, ne? Das ist genau. Du brauchst ja immer einen Beweis und ein Gutachten. Und da hat die Hochschule Mittweida ein Gutachten erstellt und hat das auch mit Videoclips und Berechnungen nachgewiesen, dass es nur so passiert sein kann, dass er das Mädchen hat runtergestoßen. Mhm. Ne? Und hat somit diesen Auftreffpunkt so berechnet, wie es wäre, wenn sie runtergestürzt wäre, wie es wäre, wenn sie gestoßen worden wäre. Und das hat dazu geführt, dass der Täter dann auch verurteilt wurde. Und da hilft uns nicht nur die Kriminaltechnik, die eigene, die wir jetzt selbst betreuen innerhalb der Polizei, sondern auch die polizeiliche Informatik von externen Einrichtungen. Mhm.
Mittweida hat ja auch geholfen, es war jetzt kein sächsischer Fall, aber diese Tatverdächtigen bei dem Bode-Museumsraub, mit diesem Münzraub dort zu überführen anhand dieses hinkenden Beins oder was sie da entwickelt haben.
Da haben wir ja auch einen Kooperationsvertrag von der Hochschule und wir bilden ja nicht nur die Polizisten aus, sondern auch die Internet-Sachbearbeiter, die COIKDs, so nennen wir die. Und da haben wir auch einen sehr engen Kontakt zur Hochschule Mittweida und pflegen den natürlich auch.
Ich glaube, umgangssprachlich sind sie einfach als Cybercops bekannt.
Genau. Genau.
Auch wenn man das nicht hören möchte, glaube ich.
Der Cybercrime-Bereich, der ist ja so interessant. Spielt selbst beim Ladendiebstahl eine Rolle, wenn du ein Handy hast und dort kannst du geortet werden oder es gibt Absprachen. Da sind wir schon im Bereich Cybercrime. Mhm. Ne? Zwar im erweiterten Sinne, nicht im engeren Sinn, aber das ist ein Bereich, der uns immer mehr beschäftigen wird.
Mhm. Wo wir offenbar immer mehr Nachwuchs brauchen.
Und das sind aber schon fertige Informatiker meistens, ne? Und dann die studieren quasi nochmal so Polizei dazu.
So ist es.
Ja, also alle, die jetzt hier zuhören und Interesse daran hätten, einfach mal bei uns vorbeigucken auf verdächtiggutejobs.de, da ist immer alles Aktuelle dazu geschrieben.
Genau, gibt es einen Bereich nur für Cybercrime, genau. Da könnt ihr euch einlesen.
So ist es.
Thorsten, ganz kurz zurück zum Thema. Jetzt bist du 1984, wenn ich richtig aufgepasst habe, von Berlin nach Kamenz gewechselt.
Man muss noch einen Schritt zurückgehen. Also ich bin zwar in Mecklenburg geboren bin aber durch meine Eltern mit 2 Jahren nach Kamenz gekommen und habe seitdem in Kamenz gelebt und habe mich schon, ich sage, 8. Klasse für Kriminalistik interessiert und habe dann einfach mal gedacht, okay, du gehst mal zur Kriminalpolizei, also richtig so hinlaufen, klingelst dort und sagst mal, hier, ich bin der Thorsten und ich habe Interesse, mal Kriminalist zu werden. Wie sieht denn das aus? Und der damalige Karleiter, der war total offen und hat gesagt, okay, du kannst es dir gerne mal angucken, du kannst bei uns mal reinschnuppern und wir halten einfach den Kontakt. Und den habe ich gehalten bis zur 12. Klasse, nachdem ich das Abi gemacht habe. Und dann sagte er mir, der Karleiter von Kamenz, der damalige, du kannst Kriminalistik studieren an der Humboldt-Universität. Da habe ich gesagt, ja, wenn das geht, gerne. Also du musst aber erstmal zur Bereitschaftspolizei und musst erstmal so die Grundlagen der Polizei lernen. Und in 2 Jahren reden wir nochmal drüber. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. Das war dann sozusagen der Weg von Kamenz nach Berlin.
Aha.
War dann bei der Bereitschaftspolizei in Berlin, war dann bei der Schutzpolizei in Berlin und bin dann wieder zurück nach Kamenz gewechselt.
Du hast dann praktisch beides parallel gemacht, das Studium an der Humboldt und auch die Ausbildung bei der Berliner Polizei? Oder? Nee,
die lief vorher. Also die Ausbildung bei der Polizei lief von 82 bis 84. 84 war ich dann bis 85 im Streifendienst in Pankow in Berlin tätig. Da war ich dann schon der ausgebildete Schutzpolizist. Mhm. Als Polizeioberwachtmeister war ich damals. Mhm. Und bin dann nach Kamenz gewechselt, bin zur Kriminalpolizei gewechselt. Okay. Das wurde mir damals auch versprochen, sagen, okay, damit du vor dem Studium noch mal ein Jahr Kriminalpolizei schnuppern kannst. Mhm. Und in dieser Zeit wurde ich dann Kriminalmeister, genau. Und dann bin ich 1985 zum Studium nach Berlin zurückgegangen.
Aber warum die Ausbildung auch bei der Berliner Polizei, warum nicht hier?
Das war damals zu DDR-Zeiten zentral organisiert. Ah. Da konnte man während des Wehrdienstes eine 1,5-jährige Zeit bei der Bereitschaftspolizei absolvieren und in dieser Zeit diese Ausbildung, die wir heute an den Polizeifachschulen machen, dort absolvieren. Das war damals in Barsdorf. Und Barsdorf liegt ja unmittelbar in der Nähe von Berlin. Dann wurden wir gefragt, möchtet ihr ein Praktikum machen in Berlin? oder wollt ihr wieder zurück nach Dresden, wäre ich dann wahrscheinlich gegangen. Da habe ich gesagt, nee, die Chance nutze ich, ich bleibe in Berlin. Und so hängt das zusammen.
Ah, wenn wir jetzt auf deinen spannenden Lebenslauf blicken und alles, was du uns heute erzählt hast, kann da für dich jetzt noch was kommen oder ist sozusagen Studienbereichsleiter für Kriminalwissenschaften an der Hochschule der Polizei die Endstation?
Also ich sage mal so, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, Punkt. Aber ich könnte mir vorstellen, das jetzt noch die Zeit zu machen, bis ich in Pension gehe. Das sind noch, glaube ich, knapp 4 Jahre. Es gibt noch Herausforderungen und eine der Herausforderungen ist zum Beispiel, dass ich auch jetzt schon seit letztem Jahr auch in anderen Bundesländern als Dozent agiere, nämlich im Masterstudiengang Kriminalistik in Brandenburg und auch Lehrgänge durchführe für die Polizei dort, weil sie auch gemerkt haben, dieser Bereich strukturierte Ermittlungen, Fallanalyse, Versionsbildung, Untersuchungsplanung, der ist so wichtig und der wird aber so vernachlässigt, deswegen fahre ich auch dort immer gerne hin. Kann ich mir noch was anderes vorstellen? Ich würde sagen, momentan eher nein.
Was da auch schön, wenn man irgendwie seinen Traumberuf gefunden hat.
Genau, das ist vielleicht so ein bisschen das, was auch jetzt so rüberkam, also da ich so viel Spaß und Freude daran habe, das zu machen. Und der Studienbereichsleiter, also diese Herausforderung, das noch zu tun, dann, weil du musst dich ja auch um Personal kümmern, du musst dich auch um Koordinierungsfragen kümmern. Aber trotzdem bleibt immer noch ein großer Teil, sagen wir mal so 70-80% Unterricht übrig und das will ich mir nicht nehmen lassen. Und wenn mir das genommen würde, dann würde ich sagen, dann hätte ich vielleicht sogar ein etwas schlechteres Lebensgefühl.
Okay. Ich will den Bereichsleiter nicht machen, lasst mich Dozent sein.
Ja, genau. Also das ist eine Sache, wo ich jetzt auch sehe mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, das vielleicht auch noch so in dieser Struktur, in dieser Führungshierarchie so weiterzugeben. Ansonsten, wenn man mir sagen würde, du bist jetzt von heute auf morgen Dozent 100%, würde ich sagen, okay, ich nehme die 120.
Das merkt man, Thorsten, so ein bisschen.
Aber es gibt bestimmt auch noch etwas, was du machst, wenn du nicht dozierst. Und mir hat ein Vöglein gezwitschert, dass du musikalisch unterwegs bist.
Nimm genau, das ist richtig. Also ich habe vor mittlerweile 20 Jahren eine Rockband gegründet. Der Hintergrund war der, dass die Arbeit doch sehr anstrengend war, auch belastend zum Teil, also über das Maß hinaus. Und ich habe gesagt, ich muss mir irgendwas suchen, was das kompensiert. Haben wir ja vorhin am Anfang schon drüber gesprochen. Da ich Gitarre spielen kann, schon als Jugendlicher eine Rockband hatte während der Schule, habe ich gedacht, du versuchst es einfach mal. Da habe ich mir Musiker gesucht. Das sind auch zum Teil Polizisten. Wir haben 2006 zur Fußball-WM im Leipziger Zentralstadion gespielt. Wir haben schon zweimal als Vorband bei den Pudis gespielt. Cool. Wir haben beim Tag der Sachsen den Titelsong im Studio aufgenommen und wir waren dann auch auf der Bühne. Wir sind jetzt keine reine Polizeiband, aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, für die Polizei auch Auftritte zu machen. Und als Gegenleistung sozusagen dafür werden wir dann auch bei Polizeiereignissen auftreten.
Ich erinnere mich in Rothenburg an einen Auftritt 2012 zum Fasching, glaube ich. Da habe ich deine Band erlebt und ich weiß noch, damals war Grenade von Bruno Mars ein großes Ding.
Genau.
Das war, das ist in meiner Erinnerung an deine Band.
Ja, ja, das stimmt. Also wir hatten da immer so einmal pro Jahr für die Studenten dann so eine Feier, so ein Open Air gemacht, manchmal auch drin. Stimmt, das war bei euch wahrscheinlich drin. Ja, ja, das war drin. Ansonsten im Sommer auch Auftritte in Rothenburg. Das hat immer unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und das war auch, das ist das, was du vielleicht vorhin auch angesprochen hattest oder angefragt hattest, Franzi, dieses Gefühl, dieses Campusgefühl. Wir waren sehr nah an den Studierenden dran. Das heißt, das war so eine kleine Gemeinschaft und wir haben für die Studierenden dann Musik gemacht und wir haben dann natürlich auch dann den Beifall und die Emotionen zurückbekommen. Und das ist auch so eine Motivation zu sagen, das ist dieses Campusleben, was du damals auch, Christian, erlebt hast. Das wollen wir wieder beleben. Das war jetzt durch Corona ein bisschen eingeschränkt und da sind wir, denke ich mal, oder hoffe ich jetzt auf einem guten Weg, das wieder ein bisschen zu beleben.
Mhm. Wenn Christian jetzt Gitarre spielen.
Oh, Fratz, ich hatte mal ein Jahr Gitarrenunterricht.
Und er wäre jetzt noch Studi, dann könnte er bei dir vorspielen.
Genau, das ist richtig. Dann könntest du auch bei uns mal mitspielen und wir haben es auch schon so gemacht, dass dann Studenten mit auf der Bühne waren und haben dann so einzelne Stücke mal mitgesungen oder mal mitgespielt. Das war, glaube ich, bei euch auch der Fall.
Ja, ich weiß zwar nicht mehr, wer das war, aber es hat jemand mitgespielt bei uns.
Genau. Und das ist ja auch so eine Sache, wo man zusammenwachsen kann. Also nicht nur über die Kommunikation, auch über die Musik. Und das schafft dann auch ein ganz anderes Gefühl jetzt für das Studium, ne? Und auch im Umgang miteinander.
Ja, aber ich glaube, mein musikalische Ader ist nicht ausreichend. Aber Franzi, du kannst ja auch singen, Girls Just Wanna Have Fun. Also ich erinnere mich auch an das eine oder andere von dir.
Naja, können wir doch gerne umsetzen.
Genau, falls die Hochschule mal einen Chor gründet oder so. Ich würde mal vorsingen.
Okay, ich merke mir es.
Im Chor war ich auch mal in der Schule, aber nur einmal in der AG. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, es wird bei mir alles...
Ich kann keine Noten
verloren.
Lesen.
Okay.
Ich mache alles nach Gefühl.
Naja, aber das ist wahrscheinlich sogar auch mit der bessere Weg, weil das, jetzt mal klar, das saubere nach Noten lesen und nach Noten singen, das klingt immer ein bisschen formaler, aber wenn du es aus dem Bauch raus nach dem Gefühl singst, wirkt das noch viel, viel emotionaler und kommt noch viel besser beim Publikum an.
Ich fand das immer sehr schwierig, wenn die Band gefragt hat, ja, in welcher Tonlage sollen wir es denn spielen? Ich sing mal kurz vor, ihr könnt ja gucken, was passt.
Ob das passt, ja, genau.
Aber ist ja vielleicht ein ganz netter Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr denn mal bei uns studiert oder die Ausbildung macht, meldet euch bei Thorsten.
Genau.
Der braucht immer Verstärkung für seine Band und man kriegt so ein kleines Feature hin. Irgendwie.
Genau.
Das ist so Win-Win einfach.
Ja,
dann.
Und es gibt immer wieder Studierende, die musikalisch sind, die Instrumente spielen und manchmal reicht auch ein kleiner Ausflug zu sagen, wow, ich habe mal mit einer Band gespielt und die haben mich gut begleitet. Oder wie gesagt, es fördert einfach, wir rücken ein Stück zusammen. Und das ist das, was auch so ein bisschen die Qualität der Arbeit ausmachen sollte.
Und ich finde es auch, also wo gibt es schon mal eine Hochschule, wo man mit seinem Dozenten zusammen erst im Unterricht sitzt und alles Spannende über Kriminalfälle lernt und danach sich noch trifft und zusammen Musik macht.
Ja.
Genau.
Das ist doch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau, das gibt es nur in Rothenburg.
Ja.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Das gibt es nur in Rothenburg. Wer Thorsten in Rothenburg erleben will, der muss sich bei uns bewerben für das Studium. Und damit sagen wir vielen Dank, Thorsten, für die spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank auch an euch.
Danke, dass du da warst. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn ihr jetzt Fragen, Anregungen oder Themenideen zum Podcast habt, dann meldet die uns einfach gerne an podcast@polizei.sachsen.de. Und natürlich das Allerwichtigste, Franzi, den Kanal hier zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr sonst noch Informationen zum Studium oder der Ausbildung haben wollt, schaut einfach mal bei verdächtiggutejobs.de vorbei. Dort kann man sich übrigens auch direkt für die Bewerbung registrieren. Geht ganz schnell, dauert nur 3 Minuten.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.